So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, akustisch zumindest bin ich gut zu verstehen. Ja, Carsten hat das schon angedeutet, das heutige Thema der Predigt ist, was Bretter uns lehren. Ich lese zunächst eine Stelle aus dem zweiten Buch Mose. Und die Bretter für die Wohnung sollst du aus Akazienholz machen, aufrecht stehend. 10 Ellen die Länge eines Brettes und 1,5 Ellen die Breite eines Brettes. 2 Zapfen an einem Brett, eins dem anderen gegenüber eingefügt. So sollst du es machen an allen Brettern der Wohnung. Die nächste Stelle aus dem Epheserbrief. Kapitel 2, Vers 21. In welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Und dann 2 Kapitel später noch ein Vers. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden ist. Heute etwas für mich noch ungewohnter mit PowerPoint, aber ich bin guter Dinge, wir kriegen das hin. Schon vor der Schöpfung war es der Wunsch Gottes, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, bei ihnen zu wohnen. Das finden wir immer wieder durch die Zeit der Menschheitsgeschichte. Ganz am Anfang sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Zur Zeit des Volkes Israels, und davon werden wir heute etwas hören, war es der Wunsch Gottes, dass ihm ein Heiligtum gebaut wird, damit er in ihrer Mitte wohnen kann. Und dann kommen wir zur Zeit des Neuen Testaments. Nachdem Gott, wird da in Hebräer gesagt hat, so oft zu seinem Volk gesprochen hat, immer wieder Gemeinschaft gesucht hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Da wurde Gott Mensch, wohnte unter den Menschen. Und da hat Gott den Weg bereitet, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Kinder Gottes dürfen sich alle nennen, die an das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha glauben. Und ich hoffe, das ist bei jedem, der heute hier ist, der Fall. Und selbst in der Ewigkeit, ihr Lieben, wird das so sein. Diesmal Offenbarung 21, wo wir einen neuen Himmel, eine neue Erde haben und die heilige Stadt, das neue Jerusalem, da wird gesagt, dass Gott, ihr Gott, bei ihnen wohnen möchte. Wenn wir das verstehen, der große Gott möchte Gemeinschaft mit uns Menschen. Er möchte auch heute noch eine Beziehung zu jedem, auch zu dir. Und wenn wir jetzt an die Zeit denken, an die Zeit, wo das Volk Israel aus Ägypten befreit worden ist und eine 40-jährige Wüstenwanderung vor ihnen lag, da wollte Gott auch die Möglichkeit haben, unter seinem Volk zu wohnen. Und da gab Gott die Anordnung, dass ihm ein Heiligtum, ein mobiler Tempel gebaut wird. Der Stamm der Leviten war dafür verantwortlich, für diesen Dienst. Der Tempel, von dem Gott selbst der Architekt ist, der war so konzipiert, dass jedes Teil jederzeit auf- und wieder abgebaut werden konnte. Wir kommen jetzt mal von schräg oben, damit wir mal einen kleinen Eindruck davon haben, wie diese Tempelanlage aussah. Wir sehen die Umzäunung. Und wenn man in den Tempelvorhof hineinging, von Osten her, dann stand da erstmal ein Brandopferaltar und dahinter ein Waschbecken. Und über die Bretter, über die wir heute ein wenig nachdenken wollen, die bildeten dieses Heiligtum, das Haus Gottes. das Herzstück dieser Tempelanlage. Dieses Haus Gottes war in zwei Räume unterteilt, das Heilige und das Allerheiligste. Das kann man hier auf diesem Bild leider nicht so sehen. Aber wir wollen uns heute mit diesen Brettern hier beschäftigen, die an drei Seiten an diesem Haus Gottes verbaut wurden. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum dieses Brett nicht holzfarben ist. Dazu kommen wir gleich. Carsten hatte schon etwas über dieses Akazienholz gesagt. Ein unheimlich widerstandsfähiges Holz. Dieser Baum wuchs oder wächst in einer lebensfeindlichen Umgebung. Das ist der einzige Baum, der in Wüstengegenden wächst. Und Gott hatte angeordnet, dass dieses Holz benutzt werden sollte, um die Bretter für dieses Haus Gottes zu bauen. Und das waren keine kleinen Bretter. Wir haben Ellen gelesen, ich werde das jetzt mal in Meter etwa umrechnen. Eines dieser Bretter war 5 Meter hoch und etwa 0,75 Meter breit. Holz steht in der Bibel oft dafür, dass etwas einen irdischen Ursprung hat und vergänglich ist. Holz ist etwas, was verbrannt werden kann. Das finden wir im Neuen Testament oft. Da spricht der Apostel Paulus über das Haus Gottes und welche Materialien da vorkommen. Und da erwähnt er Stroh, unter anderem Holz. Das sind vergängliche Dinge und somit auch ein Zeichen von uns Menschen, ein Symbol für uns Menschen in unserem natürlichen Zustand als Geschöpf. Aber die Bretter blieben nicht so, wie sie angefertigt wurden. Diese Bretter, das haben wir nicht mitgelesen, da steht es in Kapitel weiter, wurden mit Gold verkleidet. Jedes dieser 48 Bretter, die dort verbaut wurden, wurden mit echtem Gold verkleidet. Wofür steht Gold? Wenn wir daran denken, dass der Mensch in seinem irdischen Zustand als Holz vergänglich ist. Das finden wir durch die ganze Bibel. Da wird von der Vergänglichkeit des Lebens gesprochen. Dass das Leben wie ein Hauch ist. Wofür steht dann Gold? Ich möchte dazu einen Vers lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Gold steht in der Bibel meistens für die göttliche Gerechtigkeit, für etwas Göttliches. Und jedes Kind Gottes ist, wenn ich das mal ganz platt sagen darf, in der Sprache der Bibel, in der Bildersprache der Bibel, ein vergoldetes Brett. Ja, wir haben noch unseren vergänglichen Leib. Das Holz haben wir noch. Aber das finden wir auch im Neuen Testament, dass gesagt wird, dass dieses Vergängliche einmal Unvergänglichkeit anziehen wird. Dieses Verwesliche, unser Körper, der jeden Tag mehr und mehr verfällt, Unverweslichkeit anziehen wird. Das wird einmal der Fall sein, wenn wir bei unserem Herrn im Himmel sind. Aber wir sind bekleidet mit göttlicher Gerechtigkeit. Gott sieht uns in dem Herrn Jesus. Wenn du an Gott glaubst, sieht Gott dich in dem Herrn Jesus. Das ist Wahnsinn, oder? Christus in uns, wird im Kolosserbrief gesagt. Und so sieht Gott uns. Wenn du an das Werk des Herrn Jesus am Kreuz glaubst, dann sieht Gott dich als ein vergoldetes Brett. Diese Bretter mussten aber aufgestellt werden und die waren ja 5 Meter hoch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, so ein hohes Brett im Sand hinzustellen. Das klappt nicht. Das kann ich euch verstehen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, extra im Vorfeld der Predigt, aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. dieser wunderbare Architekt Gottes hat dafür gesorgt, dass dieses Brett trotzdem stehen kann. Und zwar wurden zwei Zapfen angebracht, unten am Brett. Und diese Zapfen wurden in Füße aus Silber gestellt. Das Gewicht eines solchen Fußes aus Silber liegt umgerechnet bei etwa 120 Kilo. Da kann so ein Brett schon mal stehen. Und wenn wir uns mit alttestamentlichen Begebenheiten wie heute beschäftigen, dann müssen wir uns natürlich nach dem Holz und dem Gold jetzt auch fragen, für was ist denn Silber in der Bibel eigentlich ein Bild? Jetzt ist der Carsten als Sprachexperte, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich meine, mal gelesen zu haben, dass Silber oder Geld, Lösegeld, im Hebräischen wie im Griechischen oft die gleiche Bedeutung haben. Du kannst ja mal durch die Bibel gucken, wie oft du das Wort Lösegeld findest. Ich lese mal eine Stelle aus Hiob 33. Ich werde jetzt nicht alle Stellen vorlesen, wo wir das finden. Das würde etwas lang dauern. Wir wollen ja pünktlich zu Kaffee und Kuchen wieder zu Hause sein, nicht wahr? Da wird gesagt, so wird er sich seiner Erbarmen entsprechen. Erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung gefunden. Und für Sühnung steht dort eigentlich das Wort Lösegeld. Und jetzt lese ich eine sehr bekannte Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Die macht dieses Bild noch viel deutlicher. Matthäus 20. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Silber ist in der Bibel ein Bild der Erlösung. Dem Lösegeld, mit dem wir erkauft worden sind. Darf ich dich mal fragen, wenn du ein Kind Gottes bist, hältst du an der Erlösung, an deinem Glauben fest? Ich meine, wir werden zweimal im Neuen Testament dazu aufgefordert, fest im Glauben zu stehen. Oder kennst du auch bei dir Zeiten, wo du mal zweifelst an deiner Errettung? Dann dürfen wir von diesen Füßen aus Silber lernen. Du darfst mit deinen beiden Füßen fest auf dem Boden der Erlösung stehen. Du kannst dich darauf verlassen. Gott hat gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du errettet für alle Ewigkeit. Dann stehst du auf Füßen aus Silber. Dann vielleicht noch ein kurzer praktischer Gedanke. Dieser Fuß aus Silber, der trennte das Brett vom Boden der Wüste. Der Jesus sagt im Neuen Testament, wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Die Wüste ist in der Bibel ein Bild von dieser Erde, die für uns Christen eigentlich auch eine lebensfeindliche Umgebung sein sollte. Das ist natürlich die Frage, wie stehen wir als Christen in dieser Welt? Jetzt habe ich Zeit, wo wir leben. Ist doch mehr eine Oase. Oder denken wir auch mal daran, dass uns gesagt wurde, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. Leben wir so ein bisschen, ich habe nicht gesagt, wir sollen über den Dingen schweben, aber grundsätzlich sagt der Herr Jesus, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Wir stehen noch in dieser Welt. Wir stellen uns den Alltag. Wir stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden, aber unser Herz darf schon im Himmel sein. Und da darf der Glaube dazu beitragen, uns von diesem Wüstenboden zu trennen. Denken wir daran. Oder machen wir es uns hier gerne mal bequem. Wir sind, so wurde oft gesagt, Himmelsbürger. Und das darf uns auch im Alltag, mich im Alltag auch mal wieder beschäftigen. Wir stehen durch den Glauben. So. Jetzt wird's interessanter. Ich habe gesagt, dass es insgesamt 48 Bretter, dieses Haus Gottes bilden. Die Seite nach Osten, da war ein Vorhang davor, der an 5 Säulen hing, aber 48 Bretter umgaben oder bildeten dieses Haus Gottes. Ein Brett allein hätte auch noch nicht so gut stehen können, bei Wüstensturm und so weiter. Wir müssen uns jetzt einfach mal vorstellen, wir würden jetzt 20 Bretter in einer Reihe stehen. Das war bei PowerPoint und dem Maßstab ein bisschen schwierig auf einer Seite zu stellen. Ich wollte nur deutlich machen, um was es jetzt geht. Jetzt stehen diese Bretter in einer Reihe. Und jetzt gab es einen unsichtbaren Riegel, der diese Bretter zusammenhielt. Den habe ich, ich hoffe, man sieht das hier, nur gestrichelt angedeutet. Ein Riegel, der durch die Mitte der Bretter hindurchgeht, von vorne bis hinten und nicht sichtbar. Da fällt die Übertragung nicht schwer. Was gibt es denn Unsichtbares, was uns Kinder Gottes verbindet? Ich gebe die Antwort einfach mal. Der Heilige Geist, diese göttliche Person, die in jedem Gläubigen wohnt, der verbindet uns. Glauben wir daran? Merken wir das auch in der Praxis? Und ich möchte nochmal einen ganz praktischen Gedanken sagen. Alle Bretter waren gleich groß. Hat mir vorhin gesagt, ein Brett 5 Meter. Da gab es keins, das war 5,50 Meter. Da gab es keins, das war nur 2,50 Meter. Ich möchte dazu auch mal eine Stelle lesen aus dem Galaterbrief. Da wird über die Gemeinde gesagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wir Menschen denken ja oft in Hierarchien. Das Bild von diesen Brettern hier, das lehrt was anderes. Alle gleich groß. Und ich möchte das auch mal sagen. Da gab es auch keine ganz kleinen Bretter, so ganz bescheidene kleine Bretterchen. Da neigen wir Menschen ja auch gerne mal dazu. Da nehmen wir uns nicht so wichtig. Jeder dieser Bretter bildet das Haus Gottes. Und so ist es heute auch. Wir haben keinen Tempel mehr, zu dem wir laufen. Aber lies mal im Neuen Testament über das Haus Gottes, das aus lebendigen Steinen gebildet wird. Und diese lebendigen Steine, das sind wir. Das bist du, wenn du ein Kind Gottes bist. Dann gehörst du zu diesem Haus Gottes. Dann bildest du das Haus Gottes mit. Und dann hast du auch eine Funktion. Jeder von uns hat eine Funktion. Da gibt es keine bescheidenen Plätze. Da gibt es auch keine Logenplätze. Ihr alle seid einer in Christus Jesus. Keine Bretterchen, keine Mangobäume dazwischen. Alle Bretter gleich groß. Und alle unsichtbar zunächst verbunden durch diese göttliche Person, die in mir, die in dir wohnt, wenn du ein Kind Gottes bist, der Heilige Geist. Von außen erstmal nicht sichtbar. Aber es wird von außen sichtbar. Da kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Nicht nur, dass diese Bretter durch einen unsichtbaren Riegel zusammengehalten wurden. Es gab auch noch 4 äußere Stangen, Riegelstangen, die durch Riegel festgehalten wurden. Da darf etwas von dem, was ich glaube, nach außen sichtbar werden. Der Heilige Geist, der in mir wohnt, der möchte, dass ich das nicht nur theoretisch weiß. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Das wissen wir hoffentlich, glaube ich, alle, die wir im Glauben stehen. Ich hoffe, wir stehen alle in diesen Füßen aus Silber. Aber das darf nicht nur eine Theorie bleiben. Zu wissen, in mir wohnt eine göttliche Person, der Heilige Geist. Wir werden im Neuen Testament davor gewarnt, den Geist in uns nicht auszulöschen. Ich meine im 1. Thessalonicher Brief. Was bedeuten denn diese äußeren Steine? Ich lese dazu mal einen etwas längeren Abschnitt aus 1. Korinther 12. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Diese unsichtbare göttliche Person möchte, dass bei dir und bei mir nach außen etwas sichtbar wird. Kein Brett wurde da übrigens ausgelassen. Jedes Brett hatte diese Riegel, durch die Riegelstangen durchgeführt wurden. Und jeder von uns, jetzt spreche ich mal hier zu uns als Gemeinde, jeder von uns hat von unserem großen Gott eine Gabe bekommen oder vielleicht auch mehrere. Wir können nicht alle das Gleiche, stellt euch mal vor, wie langweilig das wäre. Jeder würde hier das Gleiche machen, wir wären alle gleich. Das ist nicht der Gedanke Gottes. Aber er möchte diese verschiedenen Bretter verbinden zu einem Ganzen, dass sie ihren Nutzen erfüllen. Jeder mit dem, was er kann, was er beitragen kann, um dieses Haus Gottes zu bilden. Hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich kann nichts? Das würde auch nicht ganz stimmen. Da würde der Schöpfer dir sagen, das kann nicht sein. Jeder von uns hat Fähigkeiten. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Und die sind alle bewirkt durch denselben Geist. Das haben wir gerade in 1. Korinther 12 gelesen. Dieser unsichtbare Riegel, der uns als Bretter verbindet, der bewirkt jetzt, dass wir alle etwas tun können, damit das Haus Gottes weiter wächst, wird im Neuen Testament gesagt. Da sind wir wieder bei diesem Bretterchen. Wenn da jemand bescheiden sagt, also, bei mir braucht er keine Riegel anbringen. Ich kann ja nichts. Das passt nicht in dieses Bild. Und dieses Bild ist im Alten Testament nicht umsonst geblieben. Jeder kann etwas. Jeder darf etwas beitragen. Ich darf euch beruhigen, das ist schon die letzte Folie. Ich habe noch einen Vers, den ich zum Abschluss gern lesen möchte. Gott hat den Leib zusammengefügt, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Gott verwendet ein neues, schönes Bild von dem Leib. Von einem Körper, von dem er selbst das verherrlichte Haupt ist. Und erklärt dazu, dass jeder von uns ein Teil dieses wunderbaren Leibes ist. Jeder hat eine Funktion. Das wird da ganz praktisch erklärt. Dass das Auge nicht zu der Hand sprechen kann, ich brauche dich nicht und so weiter. So ähnlich heißt es da. Und das möchte ich jetzt gleich nochmal dazu sagen. Von der Milz wird da nicht gesprochen, sondern Organ, wo man nicht genau weiß, was für eine Funktion hat, sondern es fehlt, ist auch nicht so schlimm. Jeder von uns hat eine Funktion an diesem Leib. Und schenke Gott, dass wir mit seiner Hilfe wirklich erkennen, dass ich etwas beitragen kann, dass du etwas beitragen kannst zu seiner Ehre. Und das wird sich auch auf unser Gemeindeleben auswirken. Da geht es auch nicht darum, dass wir neidisch auf jemand anderen sind, der viel schöner singen kann als ich. Da kann ich mir gleich sagen, ich glaube, jeder von euch kann schöner singen als ich. Das sind auch Fähigkeiten, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Da kommt das nächste Brett. Was kann was anderes besser? Und da geht es nicht nur um hohe geistliche Sachen. Ihr Lieben, wir haben so viele praktische Dinge auch. Gegenseitig helfen. Nehmen wir mal die Seelsorge, die gar keiner so wahrnimmt. Gespräche, die stattfinden und so weiter und so fort. Soll ich weitermachen? Der Raum hier wird geputzt. Also was denken wir ja mal gar nicht, ne? Wer will schon so niedrigen Aufgaben zu tun haben? Ich weiß, ich war mal in Bremen einen Vortrag. Da stand der Bruder vorne und fragt so mal, mein Hand hoch, wer von euch hat denn schon mal einen Vortrag gehört über die Gnadengabe der praktischen Hilfeleistung. Da blieben alle Hände unten. Und dann hat er das mal erklärt. Das sind auch Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Der hat gesagt, wenn mein Auto kaputt ist, dann weiß ich ganz genau, bei welchem Bruder ich das vor die Tür stellen muss, damit das am nächsten Tag wieder heil ist. Das sind Gnadengaben der praktischen Hilfeleistung. Und die gehören auch mit dazu. Und dass wir dieselbe Sorge füreinander haben. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ich vorhin an unsere Gebetsgemeinschaft denke, wenn wir an gerade aktuell an unsere Schwester Inge denken, dann tut uns das doch weh, wenn wir eine Schwester so leiden sehen. Und dann sind wir füreinander da. Da wird nicht ein Brett aus der Reihe entfernt und weg ist es, ihr Lieben. Der innere Riegel ist noch da, die äußeren Riegel sind noch da. Wir sind füreinander da. Wir sind verbunden. Schenke Gott, dass wir anhand dieses Bildes aus dem Alten Testament etwas mitnehmen, auch für unsere Gemeinde. Jeder für sich persönlich, aber auch wir als Gemeinde.